Herzlich willkommen zur Predigtreihe Geheimnisvolle Berufung. Wir sind schon zwei Kapitel durch den Epheserbrief gegangen und heute machen wir so einen Sprung. Und ich werde es so ein bisschen erklären, warum wir heute tatsächlich uns im dritten Kapitel gegen Ende schon befinden. Es liegt einfach daran, dass Jochen am Anfang der Predigtreihe eigentlich schon das ganze Geheimnis verraten hat. Ja. Und wer also bei der ersten Predigt nicht dabei war, dem will ich heute so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Und einfach deutlich machen, was so der Kern des Epheserbriefs ist. Und zwar möchte ich einsteigen mit einem besonders verborgenen Ereignis eigentlich, das auch wir in Deutschland hätten nicht ahnen können. Und zwar ist das passiert, als ich 1 Jahr und 2 Monate alt war. Also mein Vater darf jetzt nicht mitraten, welches Ereignis das in Deutschland war. Ja, genau, Mauerfall, richtig. Bitte? Ja, das wollte ich jetzt gar nicht verraten. Ja, genau. Also 1989 ist die Mauer gefallen. Und wenn du das nicht so richtig mitbekommen hast, oder wenn du es vielleicht auch noch so ein bisschen vor Augen hast, hier nochmal eine kleine Erinnerung. Das war so eine Stimmung, da ist etwas passiert, was so plötzlich wirklich passiert ist, was man gar nicht für möglich gehalten hat. Und da war eine Freiheit zu merken, eine Erlösung, eine Freude, eine Stimmung, die wirklich gesagt hat, okay, jetzt geht eine Mauer weg, jetzt haben wir einen Zugang, jetzt haben wir die Möglichkeit, wieder Leute zu finden, zu Leuten zu gehen, die wir lieben, wo wir lange hin wollten schon, ja. Und dieser Mauerfall ist im Prinzip auch das, was Paulus im Epheserbrief beschreibt. Er beschreibt dort einen ähnlichen Abriss einer Mauer, einer Umzäunung, einer Abgrenzung zwischen Juden und Nichtjuden. Denn was für uns heute vielleicht so selbstverständlich ist, dass du und ich jetzt hier im Gottesdienst sitzen, war völlig unverständlich für die Juden damals. Denn die Juden hatten das alleinige Recht, Gottesdienst mit Gott Jahwe zu feiern. Die waren die einzigen, die in den Tempel gehen konnten. Du und ich, wir mussten ganz weit wegbleiben. Und zwar möchte ich das hier mal zeigen. Du siehst hier so eine ganz kleine Mauer, die vor dem Tempel zwei Bereiche abgrenzt. Ich habe jetzt meinen Pointer vergessen. Aber du siehst es, dass man gar nicht mal in die Nähe des Tempels kommen konnte, wenn man nicht Jude war. Das heißt, es gab einen Vorhof für Heiden, dann konntest du schon den Tempel sehen, aber dann gab es so eine kleine Abgrenzung und da war es verboten, als Nicht-Jude hinzukommen. Also du kamst nicht mal in die Nähe vom Tempel. Und man hat tatsächlich einen historischen Fund gemacht, wo man in der Nähe einer dieser Öffnungen von der Mauer ein Türschild gefunden hat, wo eingraviert war, was passiert, wenn du als Nichtjude diese Mauer sozusagen überwunden hättest oder wenn du da durchgegangen wärst in diesem Bereich, in den du gar nicht durftest. Da steht dann, kein Fremdstämmiger darf innerhalb den Tempelbezirk umgebende Umzäunung und Ringmauer eintreten. Wer ergriffen wird, ist für seinen darauf folgenden Tod selbst verantwortlich. Und darauf spielt Paulus im 2. Kapitel an und sagt, diese Zwischenwand der Umzäunung zwischen Juden und Nichtjuden, die ist abgetan. Und ich lese das in Epheser 2, Vers 13, um uns nochmal so ein bisschen dieses Geheimnis hineinzunehmen. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Also du warst ganz weit fern, konntest den Tempel vielleicht sehen, aber Gottesdienst niemals, in die Nähe Gottes sowieso nicht. Und dann schreibt Paulus hier, denn er, also Jesus, ist unser Friede. Er hat aus beiden, Nichtjuden, Juden, eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, diesen Sorek im Tempel, quasi bildlich abgerissen. Die Feindschaft in seinem Fleisch, also in seinem Körper, in seinem Leib, dass er für uns gestorben ist, hat er das abgerissen, weggetan, abgebrochen. Und für Paulus ist es das Riesengeheimnis, dass plötzlich wir dazugehören durften. Das konnte keiner ahnen. Das war tatsächlich nicht vorauszusehen. Und das war, wenn man dort in der Zeit von Jesus gelebt hat, für völlig unselbstverständlich oder völlig unklar, dass das passiert für die meisten Leute. Und jetzt nähern wir uns unserem Text und gehen ins Kapitel 3, um das nochmal zu bestärken, worauf Paulus eigentlich eingehen will, wenn er gleich diesen Lobpreis, den wir betrachten werden, zu den Ephesern schreibt. Und zwar sagt er, die in Epheser 3, Vers 6, die Nation soll nämlich Miterben, Mitglieder und am gleichen Leib sein. Eigentlich steht hier übrigens Mitleiber, das kann man nur in Deutsch nicht übersetzen, was Griechisch da steht. Miterben, Mitglieder, Mitleiber. Also er will dreimal sagen, wir gehören dazu, wir sind mit dabei. Was ist das Krasses? Und er sagt, wir sind Mitteilhaber der Verheißung Christus Jesus durch das Evangelium. Wir hatten vorher überhaupt keinen Anteil an irgendwelchen Verheißungen. Und dann sagt Paulus, dessen Diener ich geworden bin nach der Gabe der Gnade Gottes. Mir ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Er ist so begeistert davon, dass er diese Gabe, diese Gnade bekommen hat, das tun zu dürfen, das uns sagen zu können im Prinzip. Und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei. Er durfte das ins Licht bringen, zu den Nationen bringen, das heißt zu allen Nichtjuden, wovon wahrscheinlich wir alle eingeschlossen sind, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Damit jetzt, und er sagt, jetzt ist ein Zeitpunkt, er sagt, damit jetzt den Gewalten und Mächten sogar in der Himmelswelt durch die Gemeinde, also dadurch, dass Juden und Nichtjuden in Gemeinde zusammengefügt sind, die mannigfaltige Weisheit Gottes erkennen gegeben werde. Also er sagt, Leute, selbst die Himmelswelt sieht jetzt eigentlich diese Genialität Gottes in der Vereinigung von so unterschiedlichen Menschen unter Gottes Gnade in seiner Weisheit. Und er sagt, das ist so viel Grund, darüber immer wieder nachzudenken, dass wir wirklich dazugehören können. Dass egal aus welcher Prägung du kommst, egal aus welchem Herkunft, aus welcher Herkunft du kommst, ob du jetzt total geistlich und fromm aufgewachsen bist oder nicht, dass du zu Gott kommen kannst. Und vielleicht bist du jetzt gerade auch in Situationen, weißt, ich weiß gar nicht, ob nicht wirklich so eine Mauer da steht. Und ich habe lange nicht mehr gebetet und ich fühle diese Mauer zwischen mir und Gott und ich habe den Eindruck, ich kann nicht so dadurch, dann möchte ich dich heute mit dieser Predigt ermutigen, dass wir alle einen Zugang haben. Und das ist letztendlich auch das, was Paulus am Anfang unseres Textes, den wir heute betrachten werden, sagt. Er sagt in Epheser 3, Vers 12, in Jesus haben wir Freimütigkeit und Zuversicht und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Wir haben einen Zugang in Freimütigkeit. Ohne Angst, ohne Furcht können wir einen Schritt gehen, dürfen wir sogar direkt zu Gott kommen. Das war völlig undenkbar damals für die Juden. Das durfte einmal der hohe Priester im Jahr, am Tag der Versöhnung, durfte er in das Allerheiligste gehen. Und wir dürfen ständig zu Gott kommen. Aber wir Christen, wir nutzen das auch ganz, ganz wenig. Und deswegen schreibt Paulus hier ein Gebet, das gleich kommt, ein Gebet an die Gemeinde, das uns ermutigen soll, wieder ganz frei zu Gott zu kommen. Egal, ob du im Gebetsleben gerade ganz motiviert und auch freimütig bist oder sagst, ah, Gebet, habe ich gerade nicht so den Zugang zu. Das will Paulus uns heute ganz, ganz besonders wichtig machen in dem Text. Denn die Epheser hatten so eine Phase, wo sie mutlos geworden sind. Vers 13, deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Bedrängnis für euch. Paulus wurde bedrängt und dann kommt man schon mal ins Zweifeln. Ja, stimmt das alles, was wir jetzt gehört haben? Und was ist das? Warum werden wir so angefochten? Wo ist Gott? Vielleicht kennst du auch manchmal diese Anfechtung, kennst du diese Bedrängnis, so diese Schwere, die du fühlst und denkst, hey, Gott, was soll das jetzt? Ja? Und gerade in der Zeit schreibt Paulus ein Gebet, das wir als Gemeinde beten sollen. Als Gemeinde lernen zu beten, ist die Lösung von Paulus auf eine Zeit, die vielleicht ein bisschen bedrückend ist, der Epheser. Und er sagt im Prinzip, Leute, guckt doch, was eigentlich für eine Genialität das ist, dass wir jetzt dazugehören dürfen. Schaut da immer wieder rauf und dann kommt in ein Gebet rein, das er ihnen vorstellt. Und der Text heute, Epheser 3, 14 bis 21, lässt sich gliedern in die drei Personen der Gottheit, also Gott ist ja 3-1, Vater, Sohn und Geist. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, als ihr den Text schon mal gelesen habt. Uns ist das so im Bibelstudium, auch in einem Bibelstudienkreis aufgefallen, dass eigentlich Vater, Geist und Christus hier drin steckt, in diesem Lobpreis, in diesem Gebet, das Paulus bringt. Und wir werden uns tatsächlich heute mit diesem ganzheitlichen Gebet beschäftigen. Gott, den Vater, werden wir uns anschauen. Was das für unser Gebetsleben bedeutet, einmal den Geist und Christus. Und das möchte ich jetzt hier mal so ein bisschen markieren. Ich weiß nicht, ob man das, wow, sieht man super bei der, wir brauchen Rollos, spendet für Rollos. Können wir auch für beten nachher. Nee, also wir werden anfangen tatsächlich, ihr habt den Text jetzt ja gerade gelesen, wir werden anfangen mit dem Geist. Und wir werden nachher ganz am Ende mit dem Vater enden. Und Paulus betet für die Epheser in Vers 16. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Ich habe ja so ein bisschen den Hintergrund erzählt. Die Epheser waren bedrückt, auch durch die Bedrängnis von Paulus. Und er sagt ihnen im Prinzip, oder er betet im Prinzip, dass aus dem Reichtum der Herrlichkeit, die er vorher im ganzen Epheser vorgestellt hat, dass Gott ihnen da diese Kraft geben möchte, aus diesem Reichtum, den Gott hat, diese Kraft durch seinen Geist gestärkt zu werden am inneren Menschen. Paulus sagt, es ist nicht wichtig, in welchen äußeren Umständen wir, ich und du sind, sondern wie wir mit unserem inneren Menschen da durchkommen. Wir definieren uns nicht oder müssen uns nicht definieren durch unsere äußeren Umstände, sondern egal in welcher Situation wir sind, ich weiß, das ist manchmal einfacher gesagt als wirklich gelebt, kann der Heilige Geist uns stärken am inneren Menschen. Und darum betet jetzt Paulus für die Epheser. Und ich glaube, dass das so entscheidend ist, dass er das betet. Und dass wir das auch als Gemeinde lernen zu beten. Dietrich Bonhoeffer sagt einmal, die Kraft des Menschen ist das Gebet. Er sagt, wenn wir für Kraft beten wollen oder wenn wir wünschen, dass Kraft wieder in unser Leben kommt, dass wir durchhalten, dass wir standhaft bleiben, dass wir Power haben, durch gewisse Situationen zu gehen, dann können wir ins Gebet gehen. Weil der Geist Gottes wirklich uns Kraft geben kann. Weil Gott so viel Großes getan hat, dass er auch in unserem Leben die vielen kleinen Sachen regeln kann. Daran glaube ich, daran können wir glauben. Und manchmal sind wir Christen da auch in so einer falschen Heiligkeit und sagen, ich bete mal nicht für die Christen, für die Geschwister um mich herum. Gott weiß das schon alles oder so. Nee, das ist falsch. Wir sollen beten. Wir sollen füreinander eintreten. Paulus macht es uns vor. Er betet für Kraft am inneren Menschen. Und vielleicht wäre das auch mal was für uns als Gemeinde, einfach zu offen zu legen, wo wir auch einzeln irgendwie zu kämpfen haben gerade in unserem Leben. Und das auch dann im Gebet vor Gott zu bringen. Das bedeutet aber auch, dass wir das auch zugeben müssen, dass wir nicht immer sagen, wenn wir gefragt werden, hey, alles gut, yo, alles gut. Weißt du, was man ja heutzutage sagt, ist ja ganz modern geworden, yo, alles gut. Und eigentlich ist gar nicht alles gut. Wie sollen wir dann füreinander beten, wenn wir sagen, alles gut? Ja, ich glaube, wir brauchen diese Offenheit und deswegen haben wir die Kleingruppen, weil man das natürlich nicht immer hier rausposaunen will. Deswegen haben wir vielleicht Zweierschaften, Dreierschaften, wo du offen und ehrlich sein kannst, wo du sagen kannst, Leute, mir geht's gerade zurzeit nicht so gut. Und wo dann keiner sagt, ne, so, sondern wo man dann anfängt, auch in den Kleingruppen füreinander zu beten. Und ich wünsche mir auch, dass das niemanden nervt, wenn du in die WhatsApp-Gruppe schreibst, Leute, betet für mich. Dass du nicht die Angst haben musst, ist das jetzt relevant? Soll ich lieber nur organisatorische Sachen reinschreiben? Nee, bitte nicht. Wir sind dafür da, um füreinander zu beten. Spurgeon sagt einmal, glaub mir, eine Kirche, die nicht betet, ist tot. Das ist mein Statement. Das mich immer wieder ziemlich trifft. Eine Kirche, die nicht betet, ist tot. Ich glaube, dass es gut ist, dass wir jetzt den Frauengebetstreff haben. Ich glaube, dass es gut ist, dass wir dort Anliegen aufschreiben können, in den Briefkasten tun können, die auch anonym sind. Und die Frauen nehmen sich die raus und beten dafür. Einmal im Monat. Ich glaube, dass es gut ist, dass wir in unseren Kleingruppen beten, dass wir hier im Gottesdienst beten. Ich glaube, so viele von euch haben viel mehr gebetet als ich, dass überhaupt dieses Gemeindehaus hier steht. Ich bin so dankbar dafür, dass wir in Gemeinde beten und dass wir füreinander im Gebet eintreten, dass der Geist Gottes uns Kraft gibt, dass wir durchstehen in schwierigen Situationen. Das Zweite, das Paulus hier betet, ist in Vers 17 zu finden. Und zwar betet er, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen, also mit allen Christen, völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die der Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Paulus betet, dass Christus in unseren Herzen wohnt. Und Herz ist nicht ganz zufällig hier, dass es da so steht. Das Herz war in der Bibel oder ist in der Bibel immer der Ort aller meiner Motivation, wo alles entspringt, was ich will. Mein Wille, meine Motivation, meine Wünsche, das ist so der Ort, das in der Bibel mit Herz umschrieben wird. Und wenn Paulus sagt, ich wünsche mir oder ich bete, dass Christus durch den Glauben, natürlich muss man erstmal glauben, dass Christus wirklich in uns wohnt, und ich wünsche mir so sehr, dass du das glauben kannst, dass er in unserem Herzen wohnt, weil dann Folgendes passiert. Dann sind wir plötzlich in Liebe gewurzelt und gegründet. Jesus sagt mal, dass auch alles, was an bösen Gedanken kommt, aus unserem Herzen rauskommt. Also das, was du tust, das entsteht schon stundenlang vorher in deinen Gedanken. Und in der Bibel kommen diese Gedanken aus dem Herzen heraus. Und er sagt, eigentlich brauchen wir immer wieder so ein Gebet, dass die Liebe in unser Herz kommt. Weil im Laufe des Alltags fängt es so an zu verschlacken, unser Herz. Also im übertragenen Sinne. Da kommt so ganz viel blöde Gedanken rein. Das passiert schon. Es ist egal, ob es jetzt direkt nach dem Gottesdienst oder erst heute Abend passiert. Es verschlackt sich wieder so. Und ich glaube, dass Paulus hier sagt, ich wünsche mir, dass Christus immer wieder in euren Herzen wirklich wohnt. Dass er Einzug hält und dass wir dann in Liebe gewurzelt und gegründet sind. Dass also alles, was wir tun und was wir, erstmal was wir denken und dann was wir tun, aus Liebe heraus passiert. Nicht aus unserem alten Leben, aus unseren Gedanken, aus unseren Gewohnheiten, aus dem, was wir schon immer so getan und gedacht haben. Und ich glaube, dass das total entscheidend ist, damit wir auch gemeinsam die Liebe Gottes kennenlernen. Also er sagt ja, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen die Liebe von Christus völlig kennenzulernen. Diese mehrdimensionale Liebe, die Höhe und die Tiefe und die Breite und die Länge, das bezieht sich alles auf die Liebe von Jesus. Und er sagt, ich wünsche mir, dass ihr diese Liebe so sehr begreift, aber das fängt in deinem und in meinem Herzen an. Das fängt an, ob ich diese Liebe für Christus immer wieder in meinem Herzen habe. Und ich merke, dass wir lernen müssen, dafür zu beten. Dass das nicht ein Automatismus ist. Ich merke, dass Liebe zu erkennen nicht einfach nur reicht am Sonntagmorgen oder so, sondern dass ich Liebe immer wieder brauche. Das ist zurzeit ein Thema für mich, so ein bisschen mein Lieblingsthema. Ihr könnt auch die Impulspredigt nochmal nachhören. Ich kann nicht so viel zu Liebe jetzt sagen, aber ich glaube, dass es das Zentralste ist, was uns Christen ausmacht. In 1. Timotheus 1, Vers 5 steht, das Endziel der Weisung, also aller Lehre, also auch dieser Predigt hier zum Beispiel, aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das Endziel aller Dinge, auch unserer Gespräche, unserer Kreise, alles, was wir tun, wenn wir rausgehen, auf unserer Arbeitsstelle sind, dann ist das Endziel, dass wir aus Liebe handeln. Und dafür müssen wir beten. Das ist so wichtig, dass wir lernen zu beten, aus Liebe zu handeln. Und wenn ich so darüber nachdenke, wenn ich so in die ganzen Gemeinden gucke, um uns herum, aber auch in ganz Deutschland, ich komme ja so ein bisschen mehr rum in letzter Zeit, dann erlebe ich immer wieder Gemeinden, wo du denkst, wo ist hier denn die Liebe geblieben? Also die sind untereinander, wie die sich zerstreiten und zerfleischen, wie die über andere Christen auch reden, da denke ich mir immer, boah, das ist so unangenehm. Und dann gucke ich aber auch in mein Herz und denke, Moment, manchmal bist du auch gar nicht so voller Liebe für Geschwister, die nämlich andersartig sind. Müsst ihr euch doch mal vorstellen, in Ephesus und in den ganzen ersten Gemeinden dort, da kamen Juden und Nichtjuden zusammen. Die waren so völlig unterschiedlich geprägt. Was glaubst du denn, wie die aufeinander getroffen sind? Wie schwer die es hatten, miteinander umzugehen? Wenn der eine gesagt hat, ich brauche keine Beschneidung, der Jude gesagt hat, Beschneidung war 2000, 4000 Jahre immer nötig. Und dann streitest du dich. Und vielleicht kommst du aus einem ganz konservativen Ecke und du kommst aus einer ganz anderen Ecke und dann trefft ihr aufeinander im Hauskreis und dann, was passiert dann? Macht es dann Bums? Oder ist dann Christus Liebe im Zentrum? In meinem Herzen, wenn ich anfange zu reden, wenn ich anfange in der Pause miteinander zu reden, was ist meine Motivation? Ist Christus große Liebe wirklich auch in meinem Herzen drin? Andreas Boppert ist der Leiter für Campus für Christus im ganzen deutschsprachigen Raum. Der hat auf dem Leiterkongress, auf dem ich letzte Woche war, mal gesagt, ich wünsche mir, dass die Kirche der Zukunft ist, eine Kirche, wo man Liebe erlebt. Oder Gemeinde, das ist egal, wie man das jetzt nennt. Er sagt, meine Kinder sollen in eine Kirche gehen, die von Liebe geprägt ist. Weil er kommt noch viel mehr rum. Und man merkte so, dass er immer wieder merkt, dass die Christen manchmal ganz schön lieblos miteinander umgehen. Das heißt nicht, dass wir diskutieren, dass wir auch mal streiten, aber es geht um die Art und Weise und um unsere Motivation in unserem Herzen. Weil ich manchmal merke, dass meine Liebe nicht zu allen von den Geschwistern von euch gleich ist, habe ich mir eine Gewohnheit oder versuche ich eine Gewohnheit aufzubauen und habe mir als Desktop-Hintergrund das Gemeindefoto gemacht und bete unregelmäßig für jeden, der auf diesem Foto ist. Weil ich glaube, Gebet ändert meine Liebe zu allen Menschen. Ich glaube, wenn ich für Leute bete, kann ich auch nicht mehr über sie reden. Also jedenfalls nicht schlecht. Weil ich dann sie an Gottes Herz bringe. Und als letztes möchte ich zu dem kommen, was für Paulus eigentlich im Zentrum von diesem Gebet steht. Von Anfang bis Ende ist es eigentlich eine Anbetung Gottes für das großartige Zusammenbringen von uns Christen, von Nichtjuden und jüdischen Christen. Und er sagt ganz am Anfang, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater in Vers 14, von dem jede Vaterschaft, jedes Volk in den Himmeln und auf der Erde benannt wird. Und dann am Ende, Vers 20 und 21, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Paulus ist eigentlich in einer Phase, wo er bedrängt wird, wo es ihm nicht so gut geht. Aber er schaut auf das, was Gott eigentlich getan hat. Er schaut auf dieses Geheimnis. Er schaut auf diese Berufung, die er hat und die auch eben die nicht-jüdischen Menschen jetzt bekommen haben, dazugehören zu können. Er schaut darauf und sagt, ey, davor knie ich vor meinem Vater nieder. Und niederknien heißt im Griechischen im Prinzip eigentlich Anbetung. Das ist das Wort für Anbetung. Es ist eine Haltung, wo man sagt, Gott, ich kann davor nur sagen, wie klein ich bin vor deiner großartigen Gnade, so zu handeln mit mir und mit den ganzen Menschen um mich herum. Er beginnt also mit einer Anbetung. Und ich weiß nicht, wie das in deinem Gebetsleben ist, wenn du anfängst zu beten, gleich so, Herr, ich bitte dich, ändere doch was an meinen Umständen. Schenk mir doch eine neue Arbeit. Schenk mir doch einen Partner. Nimm doch die Krankheit von mir weg. Ich kann das alles verstehen und das ist auch völlig legitim. Wir sollen alle Sorgen, alle Nöte vor Gott bringen. Aber Paulus fängt an mit einem Blick auf Gott, du bist großartig. Du hast schon so viel getan. Und er endet auch damit in Vers 20 und sagt, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag. Er sagt, Leute, zieht euch doch mal rein, was Gott zu tun vermag. Er hat nicht Juden und Juden vereint. Was kann Gott bitte tun? Über die Maßen mehr, als wir erbitten oder nur erdenken können. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Und er sagt im Prinzip, diesem Gott möchte ich Herrlichkeit bringen. Diesem Gott soll auch Herrlichkeit in der Gemeinde sein, auf Ewigkeit hin. Diesen Gott wollen wir anbeten, weil er so großartig ist. Und meine Frau und ich haben diesen Vers 20 als unseren Trauvers gewählt. Dem aber, der so viel zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten und erdenken. Weil wir so in unserer Geschichte, als wir uns kennengelernt haben, Gottes Führung auch so krass erlebt haben, dass es so ein Zufall war, dass wir uns überhaupt begegnet sind, dass wir gesagt haben, hey, das wollen wir uns immer wieder vor Augen stellen. Was hat Gott denn getan, dass er uns so zusammengeführt hat? Das soll uns immer wieder in schweren Zeiten begleiten, dass diese Kraft immer noch da ist in uns. Dass er das immer noch tun kann, dass er über die Maßen wirken kann und Dinge tun kann, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und vielleicht geht es dir auch so wie mir, ich vergesse das total. Was Gott alles so in der Vergangenheit Großes bewirkt hat, das habe ich schon ganz oft vergessen. Du kannst einen Christen am besten beschämen, indem du fragst, wie ist dein Gebetsleben und was hast du mit Gott in letzter Zeit erlebt? Weil der Christ immer nur vor Augen hat, was wünsche ich mir jetzt noch von Gott oder was muss ich ändern? Und wenn ich dann mal denke, was Paulus hier tut, dann tut er Folgendes und sagt, liebe Epheser, schaut auf das, wie ihr überhaupt in die Gemeinde gekommen seid. Und kennst du das? Nach 1, 2, 3 Jahren, wo du anfangs von der Gemeinde auch hier vielleicht total begeistert warst, vergisst du ganz häufig den Anfang. Und ich glaube, das haben wir alle erlebt. Und sehen wir nur, oh, die Decken sind noch nicht gestrichen und keine Ahnung, da hat mich jemand versetzt in meiner Arbeit am Bistro oder die die Predigt war nicht so gut oder irgendwas, ja, und wir sehen gar nicht, dass Gott uns so viel schon getan hat. Wir vergessen das ganz häufig, was Gott schon in unserer Vergangenheit getan hat. Und Paulus sagt im Prinzip mit diesem ganzen Kapitel 2 und 3, schaut doch, wie ihr eigentlich dazugekommen seid, in die Gemeinde gekommen seid. Schaut doch eigentlich auf eure Berufung. Was hat Gott denn Großartiges getan? Wann hast du das letzte Mal darüber nachgedacht, wie Gott dich hier eigentlich hingebracht hat? Wann hast du das letzte Mal Gott darüber angebetet, was er hier tut, was er in deinem Leben tut, was auch er in Gemeinde tut? Mir ist es so aufgefallen, ja? Wir haben monatelang für das Gemeindehaus gebetet, dass das überhaupt möglich ist. Und es waren so viele Unmöglichkeiten eigentlich. Und jetzt sind wir hier, ja? Und gar nicht zu erwähnen, was für ein Geld das Ding hier gekostet hat und wie wenig Geschwister wir eigentlich in der Gemeinde sind. Was für ein Wunder, dass das innerhalb eines Jahres hier in Kiel passiert ist. All diese ganzen Wunder, ich kann die gar nicht aufzählen, aber als wir einmal diesen Gebetsabend hier gemacht haben, wo wir leider nur 20 Leute waren, aber da wurde es mir nochmal so deutlich, was Gott hier getan hat. Und an diesem Abend, wer da war, hat das vielleicht auch so empfunden, war eine Atmosphäre der Dankbarkeit und Anbetung, habe ich selten so erlebt. Weil wir das uns nochmal einfach nur erinnert haben und dann nur gebetet haben und einfach nur gedankt haben. Und eigentlich war der Abend dafür gedacht, für Geld zu beten für die Feuertreppe. Aber eigentlich haben wir die ganze Zeit gedankt. Also Papa und ich haben danach gefeedback gesagt, eigentlich ging es die ganze Zeit um Dankbarkeit. Automatisch. Weil es so krass ist, was wir hier erleben. Ja. Und dann kommt nach 3-4 Monaten Gebet diese Feuertreppe und wir haben das Geld ein paar Wochen vorher, bevor sie gebaut wurde, knapp bekommen, dass wir niemals mehr für möglich erhalten haben. Und dann stehen wir hier sonntags und ich frage mich, warum beten wir nicht mit Begeisterung an? Ich denke mir, warum beten wir nicht und sagen Danke, sagen, ja, da ist die Feuertreppe, ja, finde ich, ist okay. So, aber ich denke, was ist mit uns Christen los? Ich denke mir, warum fallen wir nicht auf die Knie? Müssen wir ja nicht, wir sind deutsch, wir bewegen uns doch nicht, wir zeigen auch keine Emotionen, aber so ein bisschen, ja, wenigstens im Herzen, dass ich denke, ey, ich war so begeistert, als ich diese Treppe gesehen habe. Und dann sind wir 2 Wochen, jetzt ist 2-3 Wochen später und es ist schon selbstverständlich, dass die Kinder in die Kinderstundenräume gehen können, dass die Übertragung im Mutter-Kind-Raum funktioniert. Jetzt sitzen schon 2 Mütter da oben. Christian hat sich gestern den ganzen Tag dafür Zeit genommen. Das ist für uns alles selbstverständlich. Wir stehen hier, schnacken und Anbetung und ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne? Ist nicht für alle selbstverständlich, da bin ich froh drüber. Aber Paulus macht deutlich, lass uns doch mal innehalten und Gott anbeten für all das, was er in deinem Leben, aber auch in dem Gemeindeleben in letzter Zeit schon getan hat. Hey, ich bin, um das noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben, manchmal bin ich sogar ein bisschen traurig, dass wir Christen mehr Geburtstag oder Bundesliga feiern können als eine Bekehrung. Da ist eine Bekehrung unter uns und das wird angesagt und wo ist die Anbetung? Und dann denke ich mir, ey, ja, aber wenn wir beim Geburtstag sind oder auf eine Party gehen oder irgendwie Bundesligaspiel sehen und Bayern gewinnt 2-0, ganz, ganz knapp gegen Barcelona und du bist Bayern-Fan, dann kannst du ausrasten. Du musst uns Männer mal sehen, wie wir emotional werden können beim Fußball hier. Ich sehe sie alle, ja. Das kann ja auch bei einem anderen Sport sein. Und ich denke mir, hey, wenn wir sehen, was Gott getan hat in unserem Leben, sind wir dann noch begeistert? Sind wir dann so begeistert, dass wir auf die Knie fallen, dass wir die Hände heben, dass wir sagen, Gott, danke, dass du so großartig bist. Ich komme zum Schluss und möchte zurückkommen zum Anfang. Ich habe den Vers 12 ganz am Anfang vorweggestellt und habe ihn hier nochmal in einer anderen Übersetzung geschrieben. Epheser 3, Vers 12. Und weil wir uns auf ihn verlassen oder weil wir an ihn glauben, haben wir den freien Zugang zu Gott, den wir in aller Offenheit und voller Zuversicht nutzen. Ich träume davon, dass wir das tun, dass du und ich diesen freien Zugang nutzen, dass wir voller Zuversicht und Freimütigkeit anfangen, für uns alleine zu beten, aber auch hier in Gemeinde zu beten. Ich träume davon, dass wir unsere Begeisterung in Gebet ausdrücken, egal was für ein emotionaler Typ du bist oder nicht. Ich wünsche mir, dass es normal wird, dass wir füreinander beten, für die innere Kraft, die wir brauchen, für die Geisteskraft, die wir im inneren Menschen brauchen. Wir haben das beim Impuls angefangen, einfach auch anzubieten, danach füreinander zu beten, auch in der Lobpreiszeit. Und das wird angenommen. Ich wünsche mir, dass das normal wird, dass wir jetzt hier nach rausgehen können und dass du sagen kannst, hey Markus, kannst du mal für mich beten? Und dass das hier niemanden stört oder egal ist, sondern dass wir füreinander eintreten. Und ich habe mir gedacht, wir fangen damit jetzt heute an. Es ist vielleicht so ein Moment oder so eine Möglichkeit, vielleicht auch für dich, einfach anzufangen, laut mitzubeten. In der Bibel hat man übrigens immer laut gebetet. Eine Ausnahme, die ich kenne, das war Hannah, aber das fanden alle komisch, dass sie leise gestummelt hat. Also alle haben eigentlich immer laut gebetet. Und ich möchte dich ermutigen, als ich das erste Mal als Jugendlicher laut beten wollte, habe ich so lange darum gerungen, ich weiß nicht, wahrscheinlich mehrere Sonntage. Und da das so lange dauerte, war immer schon jemand anders, der dann gebetet hat in der Gebetsgemeinschaft. Es ist völlig normal, aber wisst ihr, wir haben Freimütigkeit, gemeinsam als Gemeinde vor Gott einzutreten und zu beten. Und zu sagen, hey, wir sind dankbar, aber wir beten auch für Kraft und wir beten für Liebe in unserem Herzen und wir beten dich an. Und ich habe mit dem Musikteam abgesprochen, dass wir gleich zwei gemeinsame Gebetszeiten, Gebetsgemeinschaften einflechten in diese Zeit. Wir werden gleich singen, mutig komme ich vor den Thron, weil das diese Zuversicht und diese Freimütigkeit ausdrückt, dass wir jetzt direkt zu Gott kommen können als Gemeinde. Und dann werden wir singen, noch ein zweites Lied singen, das davon handelt, wie tief Gottes Liebe ist. Und dann wollen wir anfangen, füreinander zu beten, gemeinsam als Gemeinde. Diejenigen, die schon häufiger gebetet haben, betet mal ein bisschen kürzer, damit mehr Leute beten können. Und traut euch einfach. Es kommt nicht darauf an, was wir sagen, sondern was in unserem Herz ist. Also es geht da nicht um die perfekte Wortwahl oder so. Und dann wollen wir noch ein Lied singen. Das geht dann um Anbetung. Ich will dich anbeten. Und wir bleiben dabei währenddessen einfach stehen und wollen dann noch eine zweite Gebetsgemeinschaft haben und einfach Gott Danke sagen für all das, was er getan hat. Dass er so große Wunder tut, dass wir jetzt überhaupt dazugehören dürfen. Und auch Wunder in unserem Leben, Wunder auch in unserer Gemeinde. Wir wollen gemeinsam aufstehen, die Band kann nach vorne kommen und ich bete noch zum Beginn. Vater, wir beugen unsere Knie symbolisch vor dir, weil du so großartig bist, dass du uns deine Liebe zu erkennen gegeben hast, dass du uns deine Kraft nach deinem Reichtum, deine Herrlichkeit geben willst. Herr, wir sind so froh, dass du deine Liebe am Kreuz gezeigt hast, Herr Jesus. Und wir danken dir, dass wir jetzt freien Zugang haben zum Vater. Es gibt nichts, was uns mehr trennt. Wir müssen nicht mehr von ferne zugucken bei Gottesdiensten. Wir dürfen einfach zu dir beten, zu Hause jeder für sich. Wir dürfen zu jeder Zeit beten. Auch das war, ja, das ist gar nicht selbstverständlich, aber wir nehmen es häufig selbstverständlich. Und ich bete einfach, dass wir lernen zu beten, dass wir uns trauen, dass wir mutig sind. Jesus, ich danke dir, dass du oben erhöht bist, zur Rechten Gottes sitzt und dich immer wieder für uns verwendest. Egal, wie häufig wir versagen, wie weit weg wir uns auch manchmal fühlen. Und ich bete jetzt, dass du diese Zeit uns nochmal begeisterst von deiner Liebe im Lobpreis, wenn wir dich anbeten. Ja, und ich danke dir für all das, was du hier in den letzten Jahren in der Gemeinde getan hast. Und danke dir auch für all das, was du in meinem Leben tust. Und danke dir für deine Errettung. Danke. Amen.